27. Brief. Sie sind gewiss schon auf der Spur, allein Ihre bärenstarke Konstitution, die Sie niemals so recht erfahren ließ, was körperliches Leiden ist, braucht kein Hindernis zu sein, wenn Sie ganz erfassen wollen, was unter meinen Worten von der Entwertung des Leides verstanden werden soll. Aber vor allem bitte ich, daran erinnern zu dürfen, dass durchaus nicht nur das körperlich empfindbare Leid allein gemeint ist, wenn ich von der Notwendigkeit spreche, das Leid zu entwerten. Seelisches Leid kann aber auch Menschen zustoßen, die praktisch vor allen Plagen, die den Körper zu peinigen vermögen, frei sind, und das quälendste seelische Leid ist Leid um andere. Mag man aber mehr an seelisches oder mehr an körperliches Leid denken bei meinen Worten, so bleibt doch die Forderung der Entwertung die gleiche. Diese Entwertung besteht in erster Linie darin, dass man dem Leide das große Pathos entzieht, das ihm durch viele Jahrhunderte hindurch immer erneut zugestanden wurde, so dass geradezu Ehrfurcht vor dem Leid anstelle der Leidverachtung und Leidbekämpfung trat. Es ist unumgänglich geistig notwendig, dass man die ebenso törichten wie satanisch frivolen Vorstellungen in sich und anderen tilge, die das Leid als ein von Gott verordnetes Erziehungs- oder Strafmittel angesehen wissen wollen und dabei nicht einmal so viel Raum zu höherer Einsicht lassen, dass der Mensch gewahr werden könnte, welche furchtbare Gottesauffassung sie verraten. Es ist für den Gottbewussten kaum zu ertragendes Leid um andere, sehen zu müssen, was man da einem geglaubten Gotte an Scheußlichkeit zuzutrauen wagt und was gar noch armen, gequälten Menschen dabei als Trost herhalten muss. Und noch schauderhafter ist die so vielfach vor Augen liegende Tatsache, dass von den Leidenden solcher Trostgrund angenommen wird, denn hier zeigt sich erst der unglaubliche Grad der Widerstandslosigkeit, mit dem solche Glaubenszumutung rechnen darf. Demgegenüber ist es Bedingung für jeden Erdenmenschen, der im ewigen Geiste bewusst werden und seinen lebendigen Gott in sich selbst empfangen will, dass er lerne, das Leid nach Möglichkeit zu ignorieren, jedenfalls aber ihm alle und jede moralische Bedeutsamkeit abzuerkennen. Aber Sie dürfen diese Worte beileibe nicht so verstehen, als werde bei der geforderten Entwertung des Leides übersehen, dass seelisches Leid ein dumpf und stur dahinlebendes Gemüt zu neuer Willensbildung aufzurütteln vermag und dass körperliche Schmerzen Faktoren der Gesundung, Bedingungen der Heilung sein können. Doch das sind Folgen, für die das Leid die Ursache gewesen sein kann, während es nach wie vor Lüge bleibt, da es dem Geistigen im Menschen eine Bindung vortäuscht, die sich ihm nur hier im tiernaturbedingten Irdischen vortäuschen lässt, bis es ihre Ohnmacht erkennt. Alles Leid ist nur in der Tiernatur gegeben, die uns hier auf Erden zeitweilige Darstellungsform ist, und selbst das ergreifendste seelische Leid, das hier empfunden wird, gründet lediglich in der Tierseele, die Funktionsergebnis des vergänglichen irdischen Leibes ist. Gewiss dürfen Sie sich die Tierseele des Erdenmenschen nicht derart beengt vorstellen, wie die Tierseelen anderer Erdentiere. Durch die Verbundenheit mit den ewigen Seelenkräften der geistig nur dem Menschen gegebenen, vom Tode des Körpers nicht zu erfassenden Seele und mit dem individuellen ewigen Geistesmenschentum empfängt die menschliche Tierseele derart hohe Influenzwirkungen, dass fast alles, was der um sich selbst am wenigsten wissende Erdenmensch seelisches Empfinden nennt und dabei an ewig seelisches oder an ein dem Tierhaften doch weit übergeordnetes Vergängliches denkt, nur innerhalb der hochgezüchteten erdmenschlichen Tierseele erlebt wird, die ebenso Funktionsergebnis des vergänglichen Mensch-Tierleibes ist, wie das gehirnbedingte Denken, das gleichfalls im Erdenmenschen das Denken der Tiere um Gewaltiges überstiegen hat. So aber, wie ich das gehirngebundene Denken dort, wo es in seinem Bereich bleibt, wahrhaftig zu schätzen weiß, aber nachdrücklich auch von einer anderen Art des Gedankens spreche, von dem Gedanken, der sich selber denkt und gänzlich unabhängig von den Funktionen des Gehirns, diese nur dort benützt, wo er sich erdenmenschlich mitteilbar gemacht wissen will, so spreche ich bei aller Bewunderung für das, was die Tierseele im Menschenleib aus sich zu gestalten vermochte, doch an den Stellen meiner Schriften, die von der Seele handeln, fast ausschließlich nur von der aus ewigen Seelenkräften gebildeten, unter allen Tieren allein dem Menschen aus seinem Geistigen heraus gegebenen Seele, während mir die Tierseele des Menschen als dem Vergänglichen an ihm zugehörend keinen Anlass zu besonderen Ratschlägen für ihre weitere Entwicklung bietet. Sie ist ja im Verlaufe der Jahrtausende allmählich zu solcher Entwicklung gelangt, dass sie in den meisten Menschen die Seele der Ewigkeit fast gänzlich überdeckt, und es tut wahrlich Not, erkennen zu lernen, dass unsagbar vieles, was der Erdenmensch zu seinem höchsten Vermögen rechnet, nur das Werk seiner Tierseele ist, auch dort, wo sie sich mit dem ihr unzugänglich bleibenden Ewigen auf ihre Art zu befassen trachtet. Und noch innerhalb dieser Tierseele wird auch das empfunden, was wir auf Erden seelisches Leid zu nennen pflegen. Wenn ich sage, alles Leid ist Lüge, so verneine ich als guter Kenner vielfachen tierseelisch empfindbaren und erdkörperlich erlebbaren Leides wahrhaftig nicht die intensive und bis zu vermeintlicher Unertragbarkeit reichende Peingewalt des Leides, wohl aber seine ihm vom Erdenmenschen zuerkannte, pathetisch betonte Bedeutsamkeit im Sinne einer vom Ewigen her dirigierten Erziehungsmaßnahme, durch deren permanente Anerkennung er nur für sich und andere dem Leide Zuwachs auf dieser Erde schafft, statt alle irdischen Möglichkeiten zu seiner Vermeidung aufzurufen. Die von einem Leuchtenden des Urlichtes in seiner erdmenschlichen Darstellung dargebotene irdische Leidensbereitschaft gehört nicht hierher, denn sie gleicht ja freiwillig dargebotenem Tribut an den Fürsten der Finsternis, in dessen Gebiet der Leuchtende die Gesetze der Finsternis verletzend vorgedrungen ist. Jedes Leid aber muss entlarvt werden als ein in der Tiernatur gründendes Übel, dessen Erdulden müssen einen rein gesetzmäßig zu erklärenden Zwang darstellt, unendlich fern aller erzieherisch gedachten göttlichen Fügung, wohl aber Aufruf aller Kräfte des Menschen, die Leid zu lindern, Leid zu tilgen vermögen. Der Glaubenstrost unter göttlicher Zuchtrute zu stehen, hat unter den Menschen auf dieser Erde mehr verhütbares Leid entstehen lassen als alle tiermenschliche Bosheit. Und das lediglich durch folgerichtigen Ablauf des durch solchen Glauben zur Auswirkung angeregten Geschehens im unsichtbaren Teil der physischen Welt. Hier sind jene Peiniger am Werk, von denen ich im Buch der Königlichen Kunst, Neuausgabe Seite 101, gesprochen habe. Das sind organisch gestaltete Intelligenzen der unsichtbaren physischen Welt, in denen alles Leid, das in einem sichtbaren, greifbaren physischen Körper und der als seinem Funktionsergebnis während seiner Lebenszeit bestehenden Tierseele erlebt werden kann, unbändige Wollustempfindungen auslöst, so dass diese vampirhaften Lemuren ihre ganze keineswegs unbeträchtliche Kraft anwenden, um von ihrem Bereiche her das Leid der Tiere und Menschen, ja auch selbst das, was im Leben der Pflanzen dem Leide entspricht, zu veranlassen, zu erhalten und auf den höchsten Grad zu steigern. Durch die stete Anerkennung des Leides als vermeintlicher göttlicher Schickung wird aller Widerstand jener Abwehrkräfte illusorisch, die aus dem unsichtbaren Physischen des Erdenmenschen her den Überwältigungsanstürmen dieser unsichtbaren Peiniger begegnen könnten. Ja, der arme, ahnungslose Mensch öffnet ihnen selbst alle Wege zur Vermehrung des Leides in seinem Lebensbereich, während das Tier doch wenigstens noch durch instinktive Abwehr dessen, was ihm Unlustgefühle bereitet, dem drohenden Schmerz auszuweichen sucht. Es ist wahrlich nötig, das Leid zu entwerten, und jeder soll dabei mithelfen, sobald er in sich selbst zur Einsicht kam, was die hier von ihm geforderte Wandlung seiner Vorstellungen für ihn und seine Mitmenschen zu bedeuten hat. Auch sie sind zu solcher Mithilfe aufgerufen. Das Licht der Ewigkeit erleuchte sie.